Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, heute Morgen musste ich mir alle Augen reiben, ne, und bin fast vom Stuhl gefallen. Oracle, 30% Kursexplosion, Larry Ellison steigt auf nach Elon Musk zum zweitreichsten Mann der Welt und bald hat er Elon eingeholt. Vor allen Dingen der Order Backlog ist exorbitant explodiert. Bei Apple haben wir nach dem iPhone-Event auch überwiegend Kaufempfehlungen, obwohl es hier eigentlich nichts Neues gab. Alles wurde bereits im Vorfeld kommuniziert von Analystenseite. Und dann der zweite Schocker, die Erzeugerpreise. Ein Minus von 0,1% im Vergleich zum Vormonat bei der Gesamt- und Kernrate. Wow! Im Dienstleistungssektor Disinflation und damit hat die US-Notenbank die Möglichkeit, vielleicht sogar nächste Woche um 50 Basispunkte zu senken. Mindestens 3 Zinssenkungen jetzt bis Jahresende, September, Oktober und Dezember. Mit einer großen Frage: Wie schwach ist die Wirtschaft eigentlich wirklich und sehen wir morgen infolge der schwachen Erzeugerpreise vielleicht jetzt höhere Verbraucherpreise? Es bleibt also spannend. Das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung und damit tauchen wir mal ein in die Wall Street. Ja, ich habe selten ein Jahr erlebt, das so extrem ist wie dieses Jahr. Und das zeigen letztendlich gesehen heute auch die Erzeugerpreise, die im August überraschend implodieren. Wie schwach ist die amerikanische Konjunktur wirklich? Und was wird die amerikanische Notenbank jetzt machen? Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung von gleich 50 Basispunkten am 17. September, also in der kommenden Woche, ist heute Morgen auf wieder 11% gestiegen. Schauen wir uns also zunächst einmal die Erzeugerpreise an. Die sollten im August eigentlich im Vergleich zum Vormonat bei der Gesamt- und Kernrate um jeweils 0,3% steigen. Tja, stattdessen sehen wir ein Minus von 0,1% in beiden Komponenten. Das gleiche auch im Vorjahresvergleich, die Gesamtrate bei 2,6%. Es wurden 3,3% erwartet und exklusive Nahrungsmittel und Energie, die Kernrate, auch unter den Erwartungen 2,8% statt 3,5%. Wie kann das eigentlich sein? Schauen wir uns die Details mal an, dann sehen wir einmal hier oben dargestellt Preisdruck im Bereich der Dienstleister. Hier sind die Preise um 0,2% gesunken. Und interessant, wenn wir uns diese Grafik mal anschauen, im Juli war es insbesondere der Dienstleistungsbereich mit Preissteigerungen. Im unteren Segment sehen wir die Preise für Warengüter. Die sind im August gestiegen. Vielleicht kurz noch mal zur Einordnung. Die amerikanische Notenbank hatte gehofft, dass vor allen Dingen der Dienstleistungssektor, der nicht getroffen wird durch die Zölle, dass wir hier quasi ein Gegengewicht bekommen zu der Warengüterinflation, die eben durch die Zölle getroffen werden. Im Juli sah es so aus, als werden wir die Entlastung hier nicht sehen. Und das ändert sich jetzt, dass also der Dienstleistungsbereich Disinflation sieht, ist die eigentliche Überraschung. Und wenn man jetzt hier mal bei den Daten ein bisschen tiefer eintaucht, dann sehen wir im August in allen Segmenten sinkende Daten bis auf den Warengüterbereich. Hier ist die Inflation letztendlich gestiegen. Tja, für die amerikanische Notenbank bedeutet das mehr Spielraum für Zinssenkungen. 3 Senkungen in diesem Jahr, September, Oktober, Dezember, dürften besiegelt sein. Mit einer Kernfrage jetzt noch im Raum. Goldman Sachs ging ja davon aus, dass die Unternehmen bisher über 80% der Zölle, der höheren Zollkosten absorbieren, dass aber diese Quote sich verlagert in die Verbraucherpreise bis Oktober. Also in anderen Worten, Unternehmen geben die höheren Kosten weiter. Ja, aber schaut man sich die Erzeugerpreise mal im Detail an, scheint das nicht unbedingt der Fall zu sein. Ich will diese Grafik hier mal etwas näher erklären. Was wir hier in dunkelblau sehen, vereinfacht dargestellt, ist der Erzeugerpreise-Margen-Index. Der sinkt um 1,7% im August auf das niedrigste Niveau seit April. Was wird damit signalisiert? Unternehmen scheinen die höheren Zollkosten überwiegend selbst zu absorbieren. Das kann auf die Margen gehen. Das macht jetzt die Quartalssaison Q3 umso spannender. Ab Oktober werden wir hier die Ergebnisse bekommen von Corporate America für das dritte Quartal. Absorbieren die tatsächlich die höheren Kosten? Das wird morgen dann auch der Verbraucherpreisindex zeigen. Denn ich meine, wird der jetzt höher ausfallen, weil Unternehmen die Preise weiterreichen oder eben auch nicht? Das ist die Debatte, die jetzt hier im Raum steht. Margendruck ist wiederum für Unternehmen auch nicht unbedingt gut. Sehr verwirrende Daten letztendlich. Die Anleihemärkte reagieren auch kaum. Im 10-jährigen Bereich sind wir immer noch heute Morgen bei 4,07%. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ein selten so verwirrendes Jahr erlebt wie das Jahr 2025. Und bleiben wir mal im aktuellen Umfeld. Wir haben also Arbeitsmarktdaten, die auf breiter Front so viel schwächer ausfallen als erwartet, dass man sich die Frage stellen muss, wie hoch ist denn das Rezessionsrisiko tatsächlich? Gleichzeitig hatten wir seit Montag eine große Banking-Konferenz bei Barclays. JP Morgan, die Bank America, wir hatten die Citigroup, Visa, Mastercard, American Express, BlackRock, Blackstone, alle waren da. Und die Aussagen zur Wirtschaft sind durchweg positiv, nur mit einer Ausnahme. Jamie Dimon von JP Morgan sagt, die Wirtschaft kühlt sich ab. Aber das sagt er schon seit langer, langer Zeit. Ansonsten, alle Großbanken betonen, das Konsumentenverhalten, das Ausgabenverhalten sei widerstandsfähig und gesund. Die Bonität, so die Bank of America, sei gut. Also demnach scheint die Wirtschaft ja ganz gut zu laufen. Ein ziemlicher Gegensatz zu einem deutlich abkühlenden Arbeitsmarkt. Und auch das Verbrauchervertrauen der Notenbank von New York lag unter den Schätzungen. Also was denn nun? Wie stark kühlt die Wirtschaft ab? Und diese Debatte setzt sich bei den Erzeugerpreisen eigentlich fort. Einerseits eine gute Nachricht, weil die Notenbank stärker senken kann. Andererseits aber auch ein Signal, dass die Wirtschaft eventuell kühler ist und stärker abkühlt, als der Markt bisher zur Kenntnis nimmt. All over the place. Ich wünschte, ich könnte ein klareres Bild geben, aber das Bild ist sehr zerrissen. Was heute vor allen Dingen für Dynamik sorgt, sind erneut Ergebnisse aus dem AI-Sektor. Da muss man Oracle mittlerweile klar einordnen. Letzte Woche die guten Zahlen von Broadcom und jetzt gestern Abend die Zahlen von Oracle, die auf den ersten Blick gar nicht so toll waren. Das Ergebnis, die Umsätze unter den Schätzungen, der Umsatz wird im laufenden Quartal auch verfehlen. Der frei verfügbare Cashflow sollte sich erholt haben auf 1,5 bis 1,8 Milliarden. Aber nein, wir haben minus 350 Millionen, weil extrem viel investiert wird. Die CapEx-Investitionen werden auch nächstes Jahr wieder höher ausfallen als erwartet. Das sieht also alles andere als wirklich perfekt aus, bis auf diesen einen Indikator. Remaining Purchasing Obligations oder einfach gesagt der Backlog an Aufträgen. Da musste man wirklich staunen. Wir sind fast vom Stuhl gefallen. Wir haben hier 355 Milliarden Dollar an Backlog. Die Erwartungen der Wall Street, sorry, da habe ich mich sogar noch versprochen, nicht 355, 455 Milliarden Dollar an Backlog. Damit werden die Schätzungen um das Dreifache übertroffen. 150 Milliarden wurden angepeilt, 455 Milliarden sind es geworden. Und das ist der treibende Faktor der Aktie dazu mal eine Grafik von Bespoke Investments. Hier sehen wir die 10 wertvollsten Unternehmen im S&P 500. Oracle mit einem Kurssprung von über 30% rückt jetzt in diese Liga auf. Wir sind bei einer Marktkapitalisierung von rund 900 Milliarden Dollar angelangt, also direkt nach Berkshire Hathaway. Nach Tesla, nach Broadcom, Nvidia ist natürlich Spitzenreiter mit 4,2 Billionen, aber der Sprung bei Oracle ist ziemlich einzigartig. Und Larry Ellison, der Gründer von Oracle, der wird sich freuen, denn auf Papier ist er über Nacht rund 80 Milliarden Dollar reicher geworden. Damit ist er auf Platz 2 der weltweit reichsten Menschen. Elon Musk in greifbarer Nähe. Der könnte also demnächst durch Larry Ellison abgelöst werden. Es ist der helle Wahnsinn, was wir aktuell hier an der Wall Street erleben, und die Analysten überschlagen sich. Die Bank of America hebt das Kursziel für Oracle auf 368 Dollar an. Man sehe klare Signale, Oracle gewinnt rapide Marktanteil im Bereich AI-Infrastruktur. Evercore ISI, 340 Dollar Kursziel, Guggenheim betont, man habe das, was wir jetzt bei Oracle erleben, in 25 Jahren Coverage des Softwaresektors so noch nie erlebt. Man sehe ein klares Signal, dass selbst die Workload der komplexesten Cloud-Bereiche auf Oracle extrem gut performen. Oracle also bei Guggenheim auch ein Kursziel von 375, und die Liste ist so unfassbar lang. Jefferies schraubt die Kursziele hoch, Piper Sandler, Stifel ebenfalls, also die Aktie donnert nach oben. Tja, kommen wir von den Langweilern hin zu, von den Aufregenden zu den Langweilern, so ist es richtig beschrieben. Apple, das iPhone-Event gestern Abend oder gestern Nachmittag bei mir, ja, so ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Es kam eigentlich alles genauso wie erwartet und tagelang in den Medien bereits diskutiert. Das iPhone eher sehr schön, gefällt mir auch. Und ja, die Preise werden angehoben. Auch das war nichts Überraschendes mehr. Das Thema KI immer noch nicht wirklich im Vordergrund. Es ging vor allen Dingen um Hardware. Und dementsprechend also, ja, warum sollte die Wall Street hier überrascht reagieren? Aber immerhin sehen wir anhaltende Kaufempfehlung, Evercore ISI, die Citigroup, die Bank America bleiben alle bei Kaufen, und teils werden auch die Gewinnschätzungen angehoben wegen der Preisschätzungen, der Preisanhebungen für das das iPhone 17 wird 100 Dollar mehr kosten als das Modell, das abgelöst wird, und das iPhone 17 Pro wird sich auch um 100 Dollar verteuern, aber das war alles schon im Vorfeld bekannt. Die Bank of America bleibt auch bei der Kaufempfehlung, mostly as expected, das Fazit der dortigen Analysten. Tja, ansonsten gibt es auch abseits dieser Headlines einige, finde ich, ganz spannende Schlagzeilen. Ja, Polen in Zusammenarbeit mit der NATO haben nun das erste Mal seit dem Ukraine-Krieg russische Drohnen über polnischem Luftraum abgeschossen. Donald Trump fordert von den Euro-Ländern 100% Zölle gegen China und Indien zu verhängen, weil diese beiden Länder die größten Käufer von russischem Öl sind. Wenn die Euro-Länder das tun würden, dann verspricht Donald Trump, dem Beispiel zu folgen und auch Zölle von bis zu 100% zu etablieren. Tja, sehr geschickt, ne? Damit versucht Trump, den schwarzen Peter den Euro-Ländern in die Schuhe zu schieben, nach dem Motto, naja, seht mal her, wir wollten ja, aber wenn die eben nicht mitmachen, dann werden wir nicht folgen. Also, die Euro-Länder sind schuld, dass wir China nicht abstrafen. So könnte man es letztendlich gesehen framen. Unterm Strich ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Euro-Länder dem Vorschlag folgen werden. Aus unterschiedlichsten Gründen, aber vor allem eben auch wegen dem Zugang zu seltenen Erden. Hier sitzt Xi am längeren Hebel, und abgesehen davon, wenn Donald Trump China nun auch noch mit 100% Zoll bestraft, ne, dann ist das Thema Handelsgespräche beendet. Zumindest vermutlich beendet. Kurzum, die Warte geht nicht davon aus, dass man diesen Drohungen folgen wird und dass man derart hohe Zölle umsetzen wird. Ansonsten hat gestern Abend das oberste Gericht, das Supreme Court, entschieden, dass die Gespräche zu den Emergency-Zöllen, die reziproken Zölle, vorzieht. Also die Frage, ist das eigentlich legal? Darf Donald Trump das verhängen oder nicht? Wenn das Supreme Court hier mit dem Berufungsgericht zustimmt, ja, dann müssten die Vereinigten Staaten möglicherweise bis zu $1 Billion zurückzahlen. Das sind zumindest Schätzungen an der Wall Street. Ich glaube, ehrlich gesagt, so einfach wird es nicht werden. Ne? An wen soll man es zurückzahlen? Der Prozess wäre extrem komplex. Abgesehen davon gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die Zölle umzusetzen für die Vereinigten Staaten. Und für die Wall Street ist das mittlerweile auch ein zweischneidiges Schwert. Denn einerseits würden sich Unternehmen zwar freuen, wenn sie das Thema Zölle nicht mehr auf der Agenda hätten. Andererseits stellt es aber für den Anleihemarkt mittlerweile auch eine Gefahr dar, denn wir haben ja die Big Beautiful Bill, die Fiskaldefizite weiter anfachen werden und die Zolleinnahmen sollen das einfangen. Wenn diese Zolleinnahmen wegfallen würden, könnten die Renditen langlaufender Staatsanleihen weiter steigen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Guys, mein ganz ehrliches Fazit. Sehr verwirrend alles, extrem konträre Strömungen, die aktuell aufeinandertreffen und ein Aktienmarkt, der immer noch erstaunlich widerstandsfähig ist, angetrieben durch KI, angetrieben durch Ergebnisse, angetrieben durch die Hoffnung von Zinssenkungen. Jawohl, solange wir keine Rezession bekommen, ist das in der Tat historisch betrachtet jedenfalls bullisch für die Aktienmärkte.